Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße euch, wo immer jetzt ihr auch seid, und freue mich, dass wir jetzt gemeinsam das Wichtigste tun können, was es gibt, auf Gottes Wort hören. Und dann entschuldige ich mich gleich schon einmal. Ich kenne die meisten von euch ja gar nicht und werde gleich so persönlich. Wolltest du schon einmal davonlaufen? Vielleicht hast du es schon einmal getan. Vor Schwierigkeiten im Beruf, aus der Ehe, vor dir selbst, vor der Wirklichkeit von Krankheit. Einfach alles stehen und liegen lassen und irgendwo noch einmal ganz von vorne anfangen. Von einem Mann ist heute die Rede, der allen Grund hatte, abzuhauen. Vielleicht kannst du ihn verstehen. Mose hieß dieser Mann. Seine Lebensgeschichte passt in vielem in unsere Zeit, auch wenn sie sich vor rund 4000 Jahren abgespielt hat. Als Angehöriger einer versklavten und unterdrückten Bevölkerungsgruppe mussten ihn seine Eltern aussetzen, um ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren. Eine sehr magere Überlebenschance. Wie durch ein Wunder, kaum durch Zufall, wird er gerettet. Ausgerechnet durch die Tochter des Mannes, der alle jüdischen männlichen Kinder töten ließ, Pharao. War es menschliche Barmherzigkeit? Brauchte die verwöhnte Prinzessin ein menschliches Spielzeug? Egal, Mose wächst am Hof auf, ausgerechnet im Zentrum des Erzfeindes und Verfolger seines Volkes. Ironie des Schicksals? Nee, besser, viel besser. So zieht Gott die Fäden, wenn er Leute vorbereitet, mit denen er Geschichte macht. Erwachsen geworden sieht Moses Leiden und die Not seines Volkes und im gerechten Zorn, so wie man es wohl zu nennen pflegt, erschlägt er einen Ägypter und flieht. Irgendwo in der Wüste, außerhalb des Machtbereichs des Pharao, lässt er sich nieder, gründet eine Familie, wird Schwiegersohn eines Priesters einer anderen Religion und hütet Schafe. Vorbei, was Gott mit ihm vorhatte, sein Plan mit ihm ist gescheitert. Wir hören, wie es weitergeht. Und das ist der Predigttext, den ich ausgesucht habe für diesen Tag. Ich habe ihn etwas gekürzt. Ihr dürft ihn gerne nachlesen in 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Gott sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und Mose sprach zu Gott: Wie ist sein Name? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Da kommt der Name schon wieder. Ich habe unseren Text gegliedert, wie ich das hier meistens tue, in drei Teile. Gott ist erfahrbar, das ist der erste Teil. Zweitens, Gott gibt sich zu erkennen, das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, Gott handelt. Ja. Also, Mose weiß nicht, wie ihm geschieht. Er hat sich zurückgezogen von seiner prinzlichen Rolle. Er ist Schafhirte geworden. Aber das hatte Mose sich so gedacht. Einfach auf und davon. Weg aus allen Problemen. Ab in die Wüste. Zumindest hatte er das Beste aus der Situation gemacht. Ein Heirat in eine der ersten Familien des Landes. Idyllischer Beruf als Schäfer. Ist das Arrangement oder lediglich verbrämte Resignation? Eigentlich hätte Mose wissen müssen, dass Gott ihn nicht so einfach davonrennen lässt. Den Glauben seines Volkes kannte er schließlich nur zu gut. Aber es ging ja mehrere Jahrzehnte sehr gut. Man kann Gott über lange Zeit verdrängen. Du kannst dich in eine Wüstenidylle zurückziehen, an der Sinnlosigkeit dich vorbeischummeln wollen. Aber dafür war Mose nicht geboren. Er war zu höherem berufen. Nein, nicht für menschliche Ehren. Ist einer denn mehr wert, wenn er das dickere Auto fährt, das größere Haus hat, rücksichtslose Karriere macht? Ist einer mehr wert, wenn er oft im Fernsehen und auf den Titelblättern der Illustrierten erscheint? Das ist doch alles Unsinn. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine gläubige alte Frau, von der niemand spricht, die aber für ihre Kinder und Enkelkinder betet, mehr wert ist als jeder ordensbehängte Politiker und Filmstar, dem die Welt zu Füßen liegt. Mose ist zu höherem berufen, weil er nicht fern von Gott in der Wüste versauern, noch sich in einer Scheinidylle mit sich zufrieden sein soll. Er soll tun, was Gott mit ihm vorhat. Das ist sein Wert. Du sollst tun, was Gott für dich geplant hat. Das ist dein Wert. Gott hat mit dir etwas vor. Er will nicht auf dich verzichten. Deshalb geht er dir nach. Und auch wenn es Jahrzehnte dauert, bis er dir so in den Weg tritt, dass du einfach zur Entscheidung gezwungen bist, hin zu ihm, auf ihn hören oder wieder flüchten, auf und davon in die selbstgezimmerte Idylle, fern von Gott. Gott greift ein. Wie ein Wegelagerer begegnet er Mose, völlig unvermutet mitten im Alltagsgeschäft. Der ist kein grüblerischer Gottsucher, der nun endlich das Objekt seiner Zweifel findet. Nicht Mose handelt. Gott tut es. Noch einmal, nicht Mose handelt. Gott tut es. Und ich weiß nicht, ob du jetzt zuhörst mit dem Wunsch, dass Gott dir jetzt begegnet. Er jedenfalls will es. Jetzt. Gott will mit dir reden. Jetzt. Er will mit dir zusammen sein. Jetzt. Klar, eine Übertragung, das ist etwas anderes als ein brennender Dornbusch, der sich nicht verzehrt und nicht verbrennt. Bei so etwas würdest du doch auch hingehen und gucken, was da passiert. Also schauen wir genauer hin, was es mit dem brennenden Dornbusch auf sich hat. Im Grunde ist es eine ganz schlichte und einfache Geschichte. Mose sieht, dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert und geht hin, um zu sehen, was los ist. Das kannst du auch haben. In der christlichen Gemeinde werden Menschen anders. Hören auf zu trinken, ihre Ehen werden heil, sie gehen zum Gottesdienst, statt zu schlafen und fangen an zu beten. Es lohnt sich, hinzugehen, um zu sehen, was los ist. Mose hat dabei Gott erlebt, dass da etwas los war und ein Dornbusch, der brannte, das interessierte ihn nicht persönlich mehr, das war nicht mehr so wichtig. Aber dass Gott jetzt zu ihm persönlich sprach, das war entscheidend und das einzig Interessante. Manche meinen, das Wunder des brennenden Dornbusches normal erklären zu müssen, mit einer Erdgasflamme zum Beispiel. Als könnte Gott keine Wunder tun. Die Leute haben ja keine Ahnung. Aber meinetwegen, vielleicht sieht es manchmal ganz normal aus, wenn Gott handelt. Dass es dir gut geht, ist das normal? Oder hörst du daraus nicht Gottes Stimme? Brennt da nicht das Feuer Gottes? Brennt es dir auf den Nägeln, dass Gott durch seine Güte mit dir sprechen will? Dich beschenkt, damit du wieder danken und beten lernst? Dass du leidest, ist das normal? Weil es einfach zum Leben dazugehört? Hörst du daraus nicht Gottes Stimme? Brennt das nicht wie ein Feuer, dass Gott so hart eingreifen muss, um mit dir zu reden? Und dass es Gewissen brennt. Ist das normal? Nicht wieder gut zu machende Fehler, quälende Träume als Feuerzeichen des Gewissens? Normal? Normal ist das nicht. Gott will nicht, dass seine Leute sich quälen. Er will frei machen. Und deshalb will er mit dir reden und deshalb freue dich, wenn dein Gewissen noch brennt. Freue dich, wenn Gottes Herrlichkeit wie eine Feuerflamme in dein Leben hineinstrahlt. Vielleicht erschrickst du dabei. Mose erschrickt nicht zu Unrecht. Ihm wird der Boden unter den Füßen zu heiß. Er steht im heiligen Machtbereich Gottes, wo die Schuhe runter müssen, in denen er vor Gott weggelaufen ist. Hier ist die Flucht zu Ende. Er weiß, er kann vor der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen. Und die Heiligkeit Gottes versenkt ihn nicht nur, die brennt ihn nicht nur an, die verbrennt. Aber wenn etwas anders werden soll, wenn man nicht mehr flüchten will, dann gilt nur noch standhalten und hören, was Gott zu sagen hat. So fängt der Glaube an, die Erfahrung mit Gott. Nicht weglaufen. So fängt der Glaube an, hin zu Gott und hören. So geht es los. Und das ist genau das, was Jesus im Neuen Testament im Johannesevangelium sagt. Johannes 7, Vers 17. Man kann das nachprüfen, wenn man nur bereit ist, die Probe aufs Exempel zu machen. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, der wird merken, sagt Jesus, ob ich die Wahrheit sage. Der. Hier und ganz nebenher wird er Wunder erleben, von denen er sich nichts träumen ließ. Der zweite Punkt, Gott gibt sich zu erkennen. Er tut das auf eine uns merkwürdig erscheinende Weise, er gibt seinen Namen preis. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Was für ein merkwürdiger Name. Name, das bedeutet Macht. Die Vollmacht des Boten reicht so weit wie der Name, der hinter ihm steht. Jeder Diplomat lebt davon. Mose möchte den Namen Gottes erfahren. Er braucht ihn für seinen Auftrag, aber auch für sich. Denn so wird Gott wieder berechenbar. So kann man ihm in einem eigenen religiösen Weltbild einen Platz zuweisen, auch wenn Gott dann nur noch heißt, das höhere Wesen über mir. Wohlgemerkt, um Missverständnisse zu vermeiden. Auf diesen Namen hört er nicht. Und auch nicht auf die anderen, mit denen man ihn in den Griff bekommen wollte. Die alten Namen sind Gottesnamen nicht. Und auch die neuen Namen sind nicht die Gottesnamen. Weder Zeus oder Mars oder Venus, noch Macht, Geld, Sex, Selbstfindung, Zufriedenheit. Das sind Götzen. Das ist nicht Gott. Auf diese Namen hört er nicht. Gott entzieht sich diesem menschlichen Zugriff. So will er sich nicht vermarkten lassen, manipulieren lassen nach unserem Kalkül. Und seine Antwort ist mehr verhüllend als offenbarend. Beinahe könnte man meinen, Gott antwortet dem Mose hier nur mit Edge. Ich bin, der ich bin. Edge. Es ist irgendwie merkwürdig. Aber hier ist mehr drin, denn er gibt sich wirklich zu erkennen. Und es ist nicht sein Problem, dass dieser Name so schwer zu begreifen ist, sondern unser Problem, dass wir die höheren Dimensionen Gottes nicht erfassen können. Er gibt sich auch nicht jedem zu erkennen, sondern es muss eine klare Beziehung vorhanden sein. Eine Beziehung des Vertrauens und der Liebe, die den lebendigen Gott nicht für sich ausschlachten will. Normalerweise kann niemand Gott in seiner Dimension erkennen, auch nicht seinen Namen. Das liegt in der Natur der Sache. Und wie ihr wisst, leben wir dreidimensional. Länge, Breite, Höhe. Das können wir verstehen, gerade noch. Die Dimension Zeit zu verstehen, da wird schon wieder schwer. Und nun stellt euch mal bitte einen Augenblick vor, es gäbe einen Flachmenschen, flach, ja? Der ist nur lang und breit. Keine Höhe, kein Körper, nur eine Fläche. Ich weiß, das kannst du dir nicht vorstellen, aber stell es dir mal einfach vor. Wie soll dieser merkwürdige Flachmensch verstehen, wo er doch keine Höhe hat, was über ihm geschieht? Ihm wird warm. Oder das kann er messen. Das kann er untersuchen. Wissenschaftliche Arbeiten darüber schreiben. Einen Doktortitel machen dazu. Aber dass die Sonne über ihm scheint, das weiß er nicht. Er weiß nicht, warum ihm warm wird. Er wird nass, dass die Wolken über ihm sind. Und es regnet, weiß er nicht. Er versteht nichts, was in einer größeren Dimension vor sich geht. Wir verstehen Länge, Breite, Höhe, aber nichts, was in einer größeren Dimension geschieht. Und auch der zweidimensionale Flachmensch kann sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Verrückt, ne? Ich glaube nur, was ich sehe, sagt der zweidimensionale Flachmensch. Viel ist das nicht. Bei uns ist es auch nicht viel mehr. Wie sollen wir denn Gottes Dimension verstehen, wenn er vielleicht 27 Dimensionen hat oder unendlich viele? Wie sollen wir seinen Namen verstehen? Und doch spricht Gott in unsere Dimension hinein, als er sich Mose offenbart, ich werde sein, der ich sein werde, innerhalb unserer Verstehensmöglichkeit, innerhalb unseres Verstehenshorizonts können wir ahnen, was dieser Name für uns bedeutet. Dann, wenn wir uns auf ihn einlassen, das Telefon klingelt, man meldet sich und der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung sagt, ich bin's. Ja, da ist manchmal alles klar. Den kennt man, den braucht man sich nicht vorzustellen. Aber ich habe oft genug erlebt, ich bin am Telefon und melde mich und dann sagt einer, ich bin's. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wer ist denn jetzt am anderen Ende der Leitung? Dann haspel ich so ein bisschen rum, versuche das noch so rauszufinden, aber dann sage ich doch, sagen Sie doch mal, wer ist denn jetzt ich? Und dann stellt er sich vor und dann weiß ich natürlich gleich, wer da mit mir redet. Manchmal muss man schon nachfragen, wer ist denn ich? Wer mit Gott lebt, der braucht nur ein Wort, ich bin's. Nur dieses eine Wort beweist, Gott ist für ihn da. Dies eine Wort. Ein Kind, allein im Dunkeln, hat sich verlaufen, hat Angst. Plötzlich ein Geräusch. Wer ist da? Ich bin's, die Stimme des Vaters. Die Angst flieht. Geborgenheit breitet sich mitten im Dunkeln aus. Aber wenn das Kind zu lange fort war, vielleicht Jahre, womöglich Jahrzehnte, wenn es die Stimme des Vaters nicht mehr kennt und erkennt, dann kann der Vater lange sagen, ich bin's. Die Angst bleibt, die Hilfe scheint zweifelhaft, Beweise werden gefordert. Ja, wenn es einen Gott gibt, dann und so weiter und so fort. Kennst du Gott persönlich wie das Kind den Vater? Dann brauchst du dich nicht zu fragen, wer er ist. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin's. Ich bin für euch da. Kennst du ihn nicht? Dann musst du ihn unbedingt kennenlernen. Dann steht dir das Beste noch bevor. Dann erübrigen sich alle überflüssigen Fragen. Und noch einen Namen gibt Gott hier im Gespräch Mose an, einen leichteren, der einen nicht so persönlich trifft. Und dieser andere Name gefällt dann schon besser, weil er nicht so persönlich ist. Ich bin der Gott deines Vaters, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, bei so etwas, da hat man doch was in der Hand. Schon die Vorfahren waren fromm. Warum, weiß man als moderner Mensch nicht mehr so ganz genau, aber sie waren es. Und ein bisschen Glaube hat sich doch bis heute vererbt. Ja, denkst du, so eben nicht. Nur der Glaube an sich selbst vererbt sich. Und dieser Glaube an sich selbst erleidet in jeder Generation wieder neu Schiffbruch. Der Glaube an Gott vererbt sich nicht. Gott hat Kinder, keine Enkelkinder. Und deshalb stellt sich Gott immer wieder neu in den Weg, weil jede Generation ihn immer wieder neu braucht. Da notiert ein weltberühmter Wissenschaftler, ein Mathematiker sogar die Uhrzeit, das Datum, wann das geschah. Blaise Pascal, aufgepasst, Blaise Pascal, 23.11.1654. Nachts, von 22:30 bis 23:30. Was er erlebt, schreibt er sich nieder und näht es in seinen Rock. Und nach seinem Tode findet man den Zettel: Feuer, 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 Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten Gott, Gewissheit, Gewissheit, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Das schreibt dieser berühmte Mathematiker und nennt uns gleichzeitig noch einen weiteren Namen, einen weiteren Namen Gottes, Jesus Christus. Gott wird wie wir. In Jesus tritt er in einer für uns nicht fasslichen Dimension heraus, damit endgültig und für jeden zu erkennen ist, wer er ist, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, die den Preis der Sünde einklagt, den Tod des Sünders, und seine Liebe, die den eigenen Sohn sterben lässt für uns. Da hängt Jesus am Kreuz, und da hätte ich hängen müssen, da hättest du hängen müssen. Aber Gott hängt da in Jesus, er selbst, aus lauter Liebe. Ich war in Ostfriesland mal wieder, hatte mal wieder eine Evangelisation dort zu halten. Und dann hatte man die eine Woche Evangelisation unter ein Thema gestellt. Und das Thema hieß: Lass dich nicht hängen, da hängt schon einer. Lass dich nicht hängen, da hängt schon einer. Und dann erzählte mir ein Pastor aus Ostfriesland, der da wohnte, wie er ganz depressiv war und sich nur überlegte, wie er Selbstmord machen könnte. Und dann geht er an so ein Plakat vorbei und liest das: Lass dich nicht hängen, da hängt schon einer. Und dadurch zuckte es ihn wie ein Blitz. Und dann sagt er sich: Was habe ich hier eigentlich vor? Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Jesus hat mich frei gemacht. Das war das Ende der Depression. Das war das Ende seines Selbstmordversuchs. Das ist nicht immer so. Bitte, dass ich nicht falsch verstanden werde. Bei Depressionen gibt es 1000 Möglichkeiten. Bei ihm war es jetzt so. Ja, Ostfriesland. Das Reich Gottes hat seine Spitzen. Berge, die aus der Zeit herausragen. Am Horeb offenbart sich Gott dem Mose. Sinai, Gott gibt sein Gesetz. Golgatha, Gott hängt am Kreuz. Herausragender geht es nicht mehr. Das kann jeder sehen für alle Zeiten. Niemand muss mehr allein sein. Niemand, der Liebe braucht. Niemand, der leidet. Niemand, der schuldlos sein will. Niemand, der wieder ganz neu anfangen will. Und ein Gebet genügt am Anfang. Auch dein Gebet. Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich, wie ich bin. Und dann werde zum Herrn meines Lebens und vergib mir alle meine Schuld. Der dritte und letzte Punkt heißt: Gott handelt. Er begegnet dem Mose nicht aus schier Jux und Tollerei. Er hat einen Auftrag für ihn, den Auftrag, für den er geboren war, nämlich das unterdrückte Volk Gottes aus Ägypten herauszuführen. Mein Volk, spricht Gott. Mein Volk. Und das ist schon erstaunlich. Denn dieses Volk schreit bloß, leidet unter den Unterdrückern. Von Bittgottesdiensten keine Spur. Trotzdem mein Volk. Ja, gehörst du auch zu diesem Volk? Hat denn Gott nicht schon mit dir geredet? Er hat. Bei deiner Taufe. Bei deiner Konfirmation. In stillen Stunden, von denen du noch nie jemandem berichtet hast. und wo du dir selbst sagtest, eigentlich müsste ich mich ja mal um meinen Glauben kümmern. Und dann ist es doch unterblieben. Und du hast vielleicht jahrelang oder jahrzehntelang nicht mehr mit Gott geredet. Aber Gott hat dich trotzdem gehört. Auch wenn es nur ein Schrei aus der Not war. Das Stöhnen unter den Problemen und Dingen, vor denen du davonlaufen wolltest. Gott redet nur persönlich. Mose, ruft er. Mose. Und er wusste genau, dass er gemeint war und hat auf die einzig richtige Weise geantwortet. Hier bin ich. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Gott ruft jetzt deinen Namen. Und deine Antwort? Hier bin ich. Als Mose sein Hier bin ich gesprochen hatte, da ging es erst richtig los. Völlig unromantisch. Warte nicht auf irgendwelche religiösen Hochstimmungen oder außergewöhnliche Ereignisse, die die Erde wackeln und Engelchöre Fanfaren blasen lassen. Gott erscheint Mose im Alltag, bei der Arbeit, nicht in einem frommen Winkel seines Lebens. Und in den Alltag hinein sendet er. Gott handelt. Gott will dich als seinen Boten senden. In deiner Arbeit sagt er dir das. Nicht in einen frommen Winkel deines Lebens, von dem niemand etwas merkt. Zum Pharao wird Mose geschickt, ausgerechnet. Zum Pharao, um Israel aus der Sklaverei in die Freiheit Gottes zu führen. Aber vor genau diesem Problem ist er doch geflohen und in die Wüste gegangen. Wolltest du schon einmal davonlaufen? Du erinnerst dich an unseren Anfang? Und jetzt sollst du nicht davonlaufen und flüchten, sondern zu deinem Pharao gehen. Und Pharao ist überall. Zu Hause, in der Familie, im Kollegenkreis, bei den Freunden. Ich weiß, wo gibt es denn keine Probleme? Du weißt, wie es dem Mose ergangen ist und wie es dann weiterging. Es war ein harter Kampf, aber am Ende stand der Sieg und die Freiheit des Volkes Gottes. Und ich kann dir aus langen Jahren des Christseins nur bestätigen, keine Situation, kein Problem bleibt, wie es ist, wenn du von Gott gesandt bist, und wenn Jesus mit dir geht, da wird schlagartig alles anders. Es wird besser. Nur in die Idylle der Selbstzufriedenheit, da geht Jesus nicht mit. Das kann Gott sich bei dem gegenwärtigen Zustand der Welt nicht leisten. Ich werde manchmal gefragt, na Pastor Bierbaum, sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Arbeit und Gemeinde? Und da wird mir immer ganz flau. Ich habe viel Grund zur Zufriedenheit. Wir haben eine schöne Gemeinde, in der ich gerne mitarbeite. Aber zufrieden? Wie soll ich zufrieden sein, wenn um mich herum eine Welt verrückt spielt und viel schlimmer, auf ewig verloren geht? Soll man da nur zuschauen? Gott sendet uns in diese verlorene Welt. Vielleicht ist das unbequem. Aber war es schon jemals bequem, einen Ertrinkenden zu retten? Nein, Gott sendet dich und mich als seine Boten. Wir hätten nur eine Alternative zur Flucht, die Wüste, Leere und Sinnlosigkeit und verloren gehen. Nein, Herr, hier bin ich, Herr, sende mich. Ihr erinnert euch noch an den Anfang dieses Gottesdienstes, da habe ich uns den Wochenspruch vorgelesen, Lukas 10, 16a. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Siehst du, welche Autorität hinter dir steht? Siehst du, zu welcher Autorität er dich macht? Willst du das? Gott ist erfahrbar, das war der erste Punkt. Gott gibt sich zu erkennen, das war der zweite. Und der dritte Punkt, Gott handelt. Amen.